Roundtable Osteuropa. Ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien.
Hallo aus dem Zeus. Heute wollen wir im Gespräch mit zwei Wissenschaftlerinnen vom Zeus nach Georgien blicken und uns bemühen, die dortige politische Lage, die gesellschaftlichen Dynamiken und die internationalen Zusammenhänge zu analysieren. All das ist momentan etwas im Windschatten der geopolitischen Großwetterlage verschwunden, aber sie sind ein wichtiger Teil davon. Seit Monaten beobachten wir in Georgien unter der Regierungspartei Georgischer Traum einen beunruhigenden Rückbau von demokratischen Institutionen und Rechtsstaatlichkeit. Proteste gegen diesen Trend gehören inzwischen zum Alltag in Georgien. Ebenso die Gewalt, mit der die Regierung versucht, sie zu beenden und die Opposition zu schwächen. Dennoch gehen die Proteste weiter. Wie viel Russland steckt in Georgien hinter der schrittweisen Neuorientierung und dem Demokratieabbau? Welche Unterstützung hat die Partei Georgischer Traum in einer Gesellschaft, die seit Jahren mehrheitlich für eine Annäherung an die EU ist? Noch dazu eine Gesellschaft, die seit dem Krieg mit Russland 2008 alles andere als russlandfreundlich ist. Welche Perspektiven ergeben sich innen- und außenpolitisch für Georgien? Diese und andere Fragen darf ich heute mit zwei ausgewiesenen Expertinnen diskutieren. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Diana Bogishvili, die, deshalb betone ich den Doktorinnentitel so sehr, kürzlich als wissenschaftliche Mitarbeiterin des Zeus ihre Promotion über die transnationalen Lebenswelten georgischer Migrantinnen in Deutschland abgeschlossen hat. Sie lebt seit vielen Jahren in Deutschland, bleibt aber der Politik, Zivilgesellschaft und Wissenschaft in Georgien weiterhin eng verbunden. Noch einmal Gratulation zum Doktorinnentitel und herzlich willkommen, Diana.
Vielen Dank. Hallo.
Ich freue mich auch sehr, dass Dr. Julia Langbein mit von der Partie ist. Sie ist Senior Researcher am Zeus und leitet den Forschungsschwerpunkt politische Ökonomie und Integration. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich unter anderem seit Langem mit den Beziehungen Georgiens zur EU und mit den regionalen und globalen Verflechtungen Georgiens und anderer osteuropäischer Staaten. Schön, dass du auch mit dabei bist, Julia.
Hallo, vielen Dank.
Mein Name ist Gwendolin Sasse, ich bin die wissenschaftliche Direktorin des Zeus. So, Diana, zur Einordnung. Könntest du bitte diese seit Monaten anhaltenden Proteste für uns ein wenig einordnen? Womit begannen sie? Wer ging zuerst auf die Straße? Wer folgte? Wer bleibt?
Die anhaltenden Proteste in Georgien haben sich zu einer breiten, spontanen und vielfältigen Bürgerbewegung entwickelt. Sie werden längst nicht mehr nur von Jugendgruppen oder NGOs getragen, was als ziviler Widerstand begann, hat sich auf verschiedensten gesellschaftlichen Gruppen ausgeweitet. Tagsüber finden berufsbezogene Proteste statt, während abends viele Bürger nach der Arbeit auf die Straße gehen. Und die Bewegung ist größtenteils dezentral organisiert und nutzt soziale Netzwerke, über die Hunderttausende ihre Aktivitäten koordinieren und Informationen austauschen. Die Protestformen umfassen klassische Kundgebungen bis hin zu kreativen Aktionen, die immer wieder neue Gruppen und Stimmen in Bewegung bringen. Und ich denke, dass in Georgien nicht nur eine zivilgesellschaftliche Bewegung entsteht heute, sondern auch eine neue politische Kraft, politisches und zivilgesellschaftliches Bewusstsein sozusagen mit neuen Gesichtern, Bewegungen und Vereinigungen.
Kannst du für uns vielleicht auch noch ein paar der Eckpfeiler, die diesen Protesten vorangingen, einordnen? Ich nenne da kurz die Stichworte Agentengesetz, manipulierte Parlamentswahlen, dann eine umstrittene Präsidentschaftswahl und so weiter.
Ja, die seit 2019 immer wieder aufflammende Proteste in Georgien erreichen schon 2023 und 2024 eine neue Dimension, ausgelöst durch umstrittene Gesetzinitiativen und politische Entwicklungen. Ist insbesondere, wie du auch erwähnt hast, das Gesetz zur Registrierung ausländischer Agenten war ein zentraler Auslöser für massive Proteste. Begann das alles im März 2023, nachdem das georgische Parlament einem Gesetz zugestimmt hatte, das Organisationen und Medien, die mehr als 20% ihrer Mittel aus dem Ausland erhalten, dazu verpflichtet, sich als ausländische Agenten registrieren zu lassen. Dieses Gesetz ist ein Wahrzeichen für die Einschränkung der Pressefreiheit und gefährdet die europäische Integrationsbemühungen Georgiens. Die Proteste eskalierten, als die Polizei Gewalt anwandte. Bereits nach wenigen Tagen zog das Parlament das Gesetz nach massiven Protesten zurück. Und in der schnellen Rücknahme des Gesetzes lässt sich aus meiner Sicht eine politische Taktik erkennen. Die Regierung versuchte, sich als proeuropäisch darzustellen, um den Eindruck zu erwecken, weiterhin reformorientiert zu sein. Im Dezember 2023 wurde Georgien der Status eines EU-Beitrittskandidaten zuerkannt. Die Entscheidung war sozusagen ein symbolischer Erfolg, machte aber auch die Widersprüchlichkeit der Regierungsrhetorik deutlich. Das Gesetz zur Registrierung ausländischer Agenten wurde im April 2024 erneut eingebracht. Die Wiedereinführung des Gesetzes führte zu neuen landesweiten Protesten, bei denen vor allem Studierende und Aktivisten gegen die zunehmenden sozusagen von diesen autoritären Tendenzen der Regierung auf die Straßen gingen. Und zum Schluss nach den umstrittenen Parlamentswahlen am 26. Oktober, bei denen sich die Partei Georgischer Traum durch Wahlmanipulation zum Sieg erklärte, kam es zu weiteren Protesten. Und seit der Aussetzung der EU-Integrationsverhandlungen am 28. November protestieren die Menschen nun und ununterbrochen bis heute.
Ja, danke für diese Einordnung. Damit verstehen wir besser, dass es eben verschiedene Protestwellen schon gibt und jetzt eben diese wirklich lang anhaltenden Proteste. Eine kurze Nachfrage. Du hast eben gesagt, die Proteste sind sehr dezentral organisiert. Unser Blick geht dann vor allem auf die Massenproteste, die wir auch auf der Straße sehen in Tbilisi. Heißt dezentral auch, dass das gesamte Land davon erfasst ist? Wie gestaltet es sich an anderen Orten?
Genau, das gestaltet sich über die sozialen Medien, dass die Informationen zwischen Bürgerinnen und Bürgern ausgetauscht werden und es findet nicht nur in Tiflis statt, sondern in anderen Städten. Dezentral heißt, dass die jetzt nicht eine Führungspersönlichkeit zu sehen sind, sondern das sind dann so unterschiedliche Gruppen, die das alles von sich selbst thematisch manchmal auch koordinieren.
Mhm. Da kommen wir sicher gleich nochmal drauf zurück. Aber Julia, wie würdest du das politische System in Georgien heute bezeichnen? Handelt es sich um ein autokratisches System?
Also da gibt es ja verschiedene Indizes, die sozusagen die politische Entwicklung von Ländern weltweit messen. Und ein sehr, sag ich mal, renommierter Indiz ist Varieties of Democracy von der Universität in Göteborg. Und dort wurde eben in dem letzten Report, der stammt aus dem Jahr 24, schätzt aber die Entwicklung 23 ein in Georgien. Schon da wird halt betont, dass sich das Land seit 2017 in so einem Prozess der demokratischen Regression befindet und 23 aber eben noch eine Wahldemokratie bleibt, also als solche definiert wird. Die größten Defizite liegen da im Wahlprozess, weil wir auch schon vor den letzten Wahlen 24, eben schon bei Präsidentschaftswahlen 2018, bei der Parlamentswahl 2020, wurde eben schon der Missbrauch staatlicher Ressourcen festgestellt, Wählereinschüchterung festgestellt. Also das ist ein Prozess, den wir nicht erst seit dem letzten Herbst beobachten, schon zuvor. Auch andere Dimensionen, die eben dazu beitragen, dass man eben diese demokratische Regression feststellt, die Einschüchterung, Einschränkung der Zivilgesellschaft, dass die Regierung eben unabhängige Medien untergräbt und NGO und dadurch die demokratische Kontrolle schwächt. Das ist alles auch ein Prozess, der schon vorher begann. Und eben auch die Machtkonzentration, die wir sehen bei der Regierungspartei Georgischer Traum, die halt auch die Justiz kontrolliert, zum Teil auch politische Ernennungen da vollzieht. Also das sind alles Prozesse, die haben nicht erst im letzten Jahr begonnen, sondern die ziehen sich eben schon, wie ich sagte, seit 2017 fort. Und wenn man jetzt sieht, dass 2023 schon Georgien als zwar noch als Wahldemokratie definiert worden ist, die aktuellen Reports haben wir jetzt noch nicht, auch von Freedom House oder vom Bertelsmann Transformation Index, das wären so andere, die man sich angucken könnte, würde ich sagen, ja, also die autoritäre Entwicklung hat natürlich zugenommen und ich würde vermuten, ohne mich jetzt hier zu weit aus dem Fenster zu lehnen, dass wir da auf alle Fälle ein autokratisches System jetzt haben und das ist Fakt, weil sich alle Dimensionen im Grunde genommen verschlechtert haben, die ich gerade genannt habe.
Diana, warum hat sich die politische Lage denn in Georgien so zuspitzen können? Der Start war ja erstmal ein anderer. Vielleicht siehst du auch noch über die Wahlen, die du schon angesprochen hast, und das Agentengesetz andere Punkte und wichtige Schritte in diesem Demokratieabbau.
Ja, die politische Lage in Georgien hat sich vor allem aufgrund der Machtkonzentration und des wachsenden Autoritarismus zugespitzt, wie jetzt Julia auch erklärt hat. Nach dem Wahlsieg noch schon in 2012 übernahm die Partei Georgischer Traum unter der Führung des Milliardärs Bidzina Ivanischwili, der trotz wechselnden offiziellen Rollen, mal war er Premierminister, mal Parteivorsitzender oder ohne formale Position, immer die Fäden in der Hand behielt, gilt als die zentrale Figur hinter der politischen Strategie der Partei. Und ein entscheidender Wendepunkt war die russische Invasion in die Ukraine, nach der die antiwestliche Rhetorik und Politik Ivanischwilis und seiner Partei immer offener wurde. Die Annäherung an Russland und Distanzierung vom Westen führten zu wachsenden innenpolitischen Widerständen. Und die politischen Hauptakteure wurde ich jetzt dann auf drei Lager jetzt so aufteilen. Das sind so pro-westliche Lager, die insbesondere junge Menschen, NGOs, unabhängige Medien, Wirtschaftsverbände, Universitäten, Dozenten, sie unterstützen die Integration in die EU und NATO und treten aktiv für demokratische Werte. Zweite Lager wurde ich diese Regierung, diese prorussische Lager erwähnen. Das ist dann die Partei Georgischer Traum. Die Sicherheitskräfte, insbesondere Polizei und Spezialisten sowie Gruppen, die finanziell oder beruflich mit dem Georgischen Traum verbunden sind. Genau, dieser Lager setzt zunehmend auf Repressionen und Kontrolle, um seinen Einfluss zu sichern. Und dann wurde ich noch eine passive Gruppe. Das ist ein Teil der Gesellschaft, der die politische Entwicklung weitgehend apathisch verfolgt. Also das ist so meine Vorstellung jetzt, wie heute in Georgien aussieht.
Weil du es gerade verwendet hast und weil es häufig in der Beschreibung der georgischen Politik, auch nicht nur der georgischen Politik in der Region, verwendet wird, dieses Label pro-russisch. Also wie aussagekräftig ist das? Du hast natürlich die wirtschaftlichen Verbindungen dort erwähnt, auch bestimmte Individuen, die ganz klar mit Russland vor allem wirtschaftlich auch politisch verbandelt sind. Aber dieses etwas generische Label pro-russisch und das dann auch auf verschiedene Kandidaten oder den Ministerpräsidenten, den jetzigen Präsidenten angewandt wird, wie aussagekräftig ist es? Denn eigentlich ist es ja auch absurd, wenn man an den Krieg mit Russland denkt, 2008.
Ja, das hat auch mit der Rhetorik auch der Partei auch zu tun. Die wichtigsten Oppositionsbündnisse vertreten eine eindeutig pro-westliche Haltung und sehen die Zukunft Georgiens in der NATO und in der EU. Die Partei Georgischer Traum und ihr Gründer Bidzina Ivanischwili vertreten zunächst eine neutrale Position. Nach seinem Wahlsieg 2012 versprach Ivanischwili als Premierminister, die Beziehung zu Russland zu ordnen und Georgien gleichzeitig in die EU zu integrieren. Und nach der russischen Invasion in die Ukraine wurde dieser Kurs jedoch zunehmend antiwestlich und antieuropäisch. Vor einem Jahr behauptete Ivanischwili, die EU sei der globalen Kriegspartei unterworfen, die auch westliche Kritik und Sanktionen gegen den georgischen Traum steuere. Und inzwischen verspottete er sogar auch die Führungsmitglieder der Partei offen die EU, das Europäische Parlament und die NATO und beleidigen europäische und amerikanische Politiker, während sie gleichzeitig erklären, ihre Opposition richte sich nur gegen diese Kriegspartei und nicht gegen westliche Strukturen an sich. Georgischer Traum ist sich der antiputinistischen Stimmung in der georgischen Bevölkerung bewusst und vermeidet es, Russland direkt zu loben, greift aber westliche und ukrainische Repräsentanten offen an. Und auch der sogenannte Präsident Kavelashvili folgt dieser Linie. Obwohl der Kurs der Partei offiziell nicht pro-russisch ist, zeigen die antiwestliche Haltung, das nach russischem Vorbild verabschiedete Gesetz, dieses Agentengesetz, die zunehmende wirtschaftliche Abhängigkeit von Russland und die verdeckte Zusammenarbeit zu umgehendes Aktionen macht deutlich, dass georgische Traum de facto prorussisch ist.
Ich finde das sehr wichtig, dass du das differenziert für uns erklärst, denn das Absurde ist ja eigentlich, oder das Paradoxe, so wie ich es auch wahrgenommen habe, im Wahlkampf kann ohne weiteres von beiden Seiten, georgischer Traum und Opposition, ein gegen Russland gerichtetes Narrativ verwendet werden. Also zum einen ist es, wir müssen uns dafür schützen, dass es nicht so mit uns passiert, wie es mit der Ukraine passiert ist. Das argumentiert, so wie ich sehen kann, auch der georgische Traum. Oder eben, man will nicht so ein politisches System werden wie in Russland, und deshalb richtet man sich mehr gegen die EU. Aber deshalb ist, glaube ich, pro-russisch etwas differenzierter zu betrachten. Julia, jetzt sind wir auch schon direkt bei einigen der Themen, die dich sehr beschäftigen, und ich sehe dich auch schon rutschen auf deinem Sitz. Kannst du auch aus deiner Sicht erklären, auch vor dem Hintergrund deiner Forschung, wie funktioniert aus deiner Sicht vor diesem Hintergrund die Mobilisierung von WählerInnen? Was steht auch deiner Gesellschaft dahinter? Ist die Gesellschaft vielleicht nicht in dieser einen großen pro-russisch-pro-westlichen Frage, aber doch in anderer Hinsicht gespalten oder polarisiert, politisch polarisiert?
Ja, danke, genau. Ich wollte nämlich auch sagen, dieses pro-russisch würde ich auch ein großes Fragezeichen hintermachen und stimme dann voll zu mit dieser differenzierteren Einordnung, die Diana dann auch uns dargelegt hat. Es wird ja auch in der Literatur eher von so einer Appeasement Policy gesprochen, so einer Annäherungspolitik an Russland, und dass eine Anti- oder eine EU, sage ich mal, ein sehr EU-kritischer Anti-EU-Diskurs nicht gleichzusetzen ist mit diesem Pro-Russland. Das fand ich jetzt auch nochmal wichtig, das ganz klar zu machen. Denn wenn man auch nochmal kurz einen Schritt zurückgeht auf die Wahlergebnisse. Es ist einfach so, dass georgischer Traum ja aufgrund der Umfragen, die vor den Wahlen durchgeführt worden sind im letzten Jahr, auch als stärkste politische Kraft hervorgegangen ist, selbst bei Umfragen, die von unabhängigen Instituten, oppositionsnahen Instituten durchgeführt wurde. Natürlich keine absolute Mehrheit, aber um die 40% wurden da eben für den georgischen Traum auch vorhergesagt. Und das ist, glaube ich, schon nochmal wichtig, weil das steht so ein bisschen in dem Kontrast zu dieser Zahl, die immer wieder auch genannt wird, dass eben rund 80% der georgischen Bevölkerung für die europäische Integration sind. Wenn sie das dann wären, warum hätte dann georgischer Traum auch ohne diese Wahlmanipulation, wäre sie dann als stärkste politische Kraft hervorgegangen, obwohl sie ja so eine kritische Anti-EU-Politik betreibt. Und ich glaube, diesen Widerspruch, den muss man noch mal so ein bisschen sich angucken und auch erklären, weil wir haben eben eine Spaltung in Georgien. Wir sehen in den Städten, insbesondere in Tiflis, aber auch in anderen georgischen Städten, da dominiert eben eher die Opposition, ist unterstützt von jüngeren, besser gebildeten und auch weniger religiösen Wählern. Und in ländlichen Regionen ist eben georgischer Traum stärker verwurzelt mit älteren, religiöseren und oft auch Leuten, die so im öffentlichen Sektor halt tätig sind. Also das zeigt zumindest auch eine Umfrage vom Caucasus Research Resource Center, CRC, sehr bekannt aus dem Jahr 2023. Aber das wird auch weiter so auch dargestellt in aktuelleren Analysen. Und wenn man dann eben konkret, glaube ich, guckt, also was bedeutet das eigentlich, religiösere Werte werden im ländlichen Raum eben mehr betont, dann ist es genau das, dass eben dieses Gesetz, dieses gegen LGBTQ, also schwule, bisexuelle, transgeschlechtliche, queere, lesbische Menschen, was eben verabschiedet worden ist, wenn man da eben fragt, wie ist da die Einstellung, dann bröckelt halt dieser absolute Pro-EU Zuspruch, ja, und dann sind diese 80% vielleicht nicht mehr so stark, wenn man dann konkret fragt, wie steht's dazu, und das wurde ja auch, und Diana hat es schon erwähnt, im Wahlkampf vom georgischen Traum auch sehr gut benutzt, ja, und da ganz bestimmte Narrative wurden da aufgetan, dass es eben, die Abkehr von traditionellen Werten ist, ein moralischer Verfall, wenn man jetzt die Opposition wählen würde und so weiter, also das schwingt eben so mit rein, und deshalb muss man das ein bisschen differenzierter sehen. Auf der einen Seite diese ideologische Geschichte und dann eben auch, die Anna hat es erwähnt, diese Polarisierung Russland, Ukraine, wenn wir jetzt sozusagen die EU-Mitgliedschaft so forcieren, wie das die Opposition eben vorschlägt, dann, so der georgische Traum, riskieren wir eben das Schicksal der Ukraine und dass Russland uns angreift und so weiter. Also das war so eine wichtige Sache, die, glaube ich, also die eben auch verfangen hat. Egal, wie man jetzt persönlich dazu steht, aber sie hat verfangen. Und das ist, glaube ich, wichtig bei dieser ganzen, ja, bei diesen Zahlen pro EU, pro russisch, eben immer so auch mitzudenken, dass das Bild differenzierter ist. Und vielleicht kann ich dann auch noch mal später auch noch mal was sagen überhaupt zu, ja, dieser Außenpolitik Georgiens und wie sie sich positionieren gegenüber dem Westen, der ja nun nicht mehr so einig ist, um dieses Wort überhaupt so zu benutzen, und aber auch Russland und China. Also ich, das ist für mich eher so eine, ja, ein Austarieren, eine multivektorale Politik, wo man irgendwie versucht, sich zu positionieren und eigentlich auch dafür zu sorgen, dass die EU eben nicht the only game in town ist.
Dann bleiben wir doch gleich mal bei den auch außenpolitischen Fragen und außenpolitischen Akteuren und kommen danach nochmal auf die Gesellschaft zurück. Ich würde gerne von dir, Diana, auch nochmal hören, wie du zu der Diskussion über traditionelle Werte und Sicherheit so in der Gewichtung denkst in der Gesellschaft. Aber bleiben wir kurz bei anderen Akteuren, Akteuren wie natürlich der EU, aber auch Russland, China. Julia, vielleicht kannst du auch vor dem Hintergrund deiner Forschung für uns einordnen, wie weit war Georgien denn schon auf dem Weg in seiner Annäherung an die EU gekommen? Wie versteht es sich vielleicht aber auch jetzt und insbesondere der georgische Traum? Es fallen ab und zu Begriffe wie eine Brücke sein zu wollen zwischen Europa und Asien. Was heißt das genau und wo verortest du? Zum einen ist es, glaube ich, die Idee, wo Georgien hin soll, und zum anderen sind es natürlich auch direkte Beziehungen zu Russland, zu China, zur EU.
Also der georgische Traum ist ja seit 2012 in Regierungsverantwortung, und auch frühere Regierungen, und das hatte ich gerade schon erwähnt, hatten jetzt kein Interesse an der Europäischen Union als den einzigen Spieler, ne? Das meinte ich so mit the only game in town irgendwie, weil die Macht des wichtigsten Oligarchen, Bezina Ivanishvili, und Diana hat seine unterschiedlichen Rollen in Georgien auch schon beschrieben, basiert eben auf Klientelismus und auf diesen patronalen Netzwerken, auf Korruption. Und auch wenn wir natürlich Georgien immer sehr gefeiert haben für die Bekämpfung von so Kleinkorruption, also was so im Englischen als Petty Corruption, was, keine Ahnung, Verkehrspolizei oder wenn man im wirtschaftlichen Bereich Unternehmen gründen will oder was, da hat das alles ganz gut funktioniert, da hat Georgien viele Fortschritte gemacht, aber was so diese High-Level-Corruption, so nennt man es im Englischen, ja, also diese wirklich auf einem diese Elitenkorruption angeht, da hatte Georgien auch weiterhin massive Probleme, und das darf man eben einfach nicht vergessen, und das durchzieht eben auch alle Institutionen, Gerichte, Ministerien, Parlament, und genau deswegen war dieser EU-Beitrittskandidatenstatus für den georgischen Traum auch so schwierig, weil die EU natürlich mit ihrem Beitrittsprozess von Anfang an auf diese EU-Fundamentals setzt, also auf Rechtsstaatlichkeit, ganz wichtig, ja, und Transparenz und so weiter und so fort und freie Meinungsäußerung und pipapo. Und das lief natürlich konträr zu den Fundamenten dieser Machtbasis des georgischen Traums. Und deshalb war dieser Beitritts- oder der Beginn der Beitrittsverhandlungen auch für diese Partei und die Leute, die dahinter stecken, eben so schwierig, weil der Druck erhöht worden ist von der EU. Und dann auch natürlich seitens der Bevölkerung, die eben hinter diesem EU-Kurs steht. Und in diesem Moment war dann nochmal klarer, dass man sich eben nochmal anders positionieren muss. Und gegenüber Russland zum Teil, und wir haben de facto eine größere wirtschaftliche Interdependenz in Georgien mit Russland und auch anderen Staaten der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, Kasachstan, anderen zentralasiatischen Ländern als meinetwegen in Ukraine und Moldau. Also da ist einfach auch eine stärkere Dependenz oder Interdependenz da. Wir hatten einen massiven Anstieg auch von Registrierung russischer Unternehmen, gerade nach 22 in Georgien. Also da ist auch eine größere, sag ich mal, wirtschaftliche Abhängigkeit da. Und dann gibt es eben auf der anderen Seite auch noch China als alternativen Akteur zur EU mit Investitionen, also zum Teil gerade in Infrastruktur, zum Teil werden diese Infrastrukturprojekte von multilateralen Entwicklungsbanken wie Weltbank, Europäischer Investitionsbank und EBRD finanziert, aber von chinesischen Unternehmen gebaut. Aber das letzte große Projekt Anaklia, also dieser Tiefseehafen in Georgien, der ja eine wichtige Brücke auch sein soll für die Verbindung zwischen Europa und Asien, Stichwort Mittlerer Mara Corridor, der wird ja von Chinesen investiert. Und das ist, war interessant, dass einen Tag, nachdem das Gesetz über die sogenannten ausländischen Agenten eben verabschiedet worden ist, kam die Nachricht, die Chinesen investieren in Anaclia. Und das zeigt, dass eben Georgischer Traum auch so daran interessiert ist, diese Alternativen aufzutun, die sie haben. Also die EU, ja, okay, es ist eins, aber wir haben eben auch noch, wir haben noch die Verbindung zu Russland und zu ehemaligen und zu den GUS-Staaten. Kasachstan ist ja ein wichtiges Exportland jetzt geworden für Georgien und eben China ist auch noch da. Und ich denke, das darf man eben in dieser ganzen Gemengelage auch nicht vergessen und deshalb nochmal ein doppeltes Fragezeichen gegen dieses eindeutige Pro-Russische, weil ich glaube schon, dass GD, also der georgische Traum, klug genug ist, um das auszutarieren. Ja, sowohl außenpolitisch, aber auch innenpolitisch für die Bevölkerung, die natürlich sich dessen bewusst ist, dass 20% des Territoriums von Russland besetzt ist.
Diana, wenn wir das mitnehmen und nochmal auf die Gesellschaft schauen, also inwieweit sind diese auch vielleicht pragmatischeren Überlegungen auch in der Gesellschaft präsent, auch wenn sie nicht ganz vorne stehen in den Forderungen derer, die auf der Straße protestieren? Und wie gespalten siehst du die Gesellschaft entlang von zum Beispiel den von Julia angesprochenen traditionellen Werten? Jetzt kommen wir auch schon so ein bisschen in die Richtung deiner Promotion, eines deiner Spezialgebiete.
Ich wollte auf zwei Punkte, die gerade Julia angesprochen hat, aufgehen. Einmal über die Zustimmung von 40% der Bevölkerung für georgischer Traum und der zweite Punkt, wirtschaftliche Abhängigkeit von Russland. Das hat auch Hintergründe, würde ich auch dann so sagen. Aus meiner Sicht hat so viel Zustimmung georgischer Traum in der Bevölkerung nicht. Das hat auch Hintergründe in dem Sinne der Medien und Desinformation und dass die georgische Gesellschaft auch von Aufbau her aus unterschiedlichen Generationen auch besteht und vor allem Informationszugänge sind auch unterschiedlich bei diesen Generationen. Auch jetzt sagen wir jetzt, wenn man öffentliche Medien, da gibt's auch diese prostaatliche und oppositionelle Medien. Und durch diesen Medien werden auch dann ganz viele Desinformationen auch verbreitet. Andererseits sind in Georgien auch sehr viele ethnische Minderheiten, die überwiegend russisches Fernsehen auch konsumieren. Gibt einen öffentlichen Bereich, wo meistens Menschen, die regierungsnah stehen, beschäftigt sind. Und genau, das ist so Hintergründe, was jetzt auch für diese Zahlen auch sprechen könnten, also für diese Zustimmung. Das wollte ich ansprechen, was wirtschaftliche Abhängigkeit betrifft. Das ist jetzt auch, wenn man die letzten Entwicklungen jetzt anschaut, sind auch dann diese wirtschaftliche Abhängigkeit von Russland ist auch zurückgegangen und dann vor allem, wenn man die Statistiken anguckt, meistens sind das, die Zahlen sind während des Russlands Angriffs in Ukraine gestiegen, weil durch russische Migranten, die nach Georgien gekommen sind und dann kamen ganz viele Geldüberweisungen und auch Investitionen. Und der zweite Punkt, was auch dafür spricht, das ist dieses Geldfluss. Ich bin jetzt keine Wirtschaftswissenschaftlerin, aber was man dann dort beobachtet, das sind dann auch die Investoren oder wie im Wirtschaftsbereich Geld investiert wird. Das sind dann so regierungsnahe Unternehmer sind das meistens. Und das ist, werden mit Subventionen und so weiter und so fort, wird das auch sozusagen manipuliert wird, würde ich auch sagen. Und das sind dann auch Unternehmer, die dann auch an Russland nahestehen.
Aber wenn ich da ganz kurz einhaken darf, also die Zahlen sprechen schon im wirtschaftlichen Bereich dafür, dass wir wirklich sehen, dass Georgien wirtschaftlich stärker mit Russland und den GUS-Staaten integriert ist, als beispielsweise jetzt mit der EU, gerade im Vergleich Ukraine-Moldau. Also wir haben eben Exporte, 66% 2023, 66% der Exporte gehen eben nach Russland und in sonstige GUS-Staaten und nur 12% zum Beispiel in EU. Und das ist ja auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir seit 2016 ein Assoziierungsabkommen haben mit der EU und ein tiefes, verbunden mit einem tiefen und umfassenden Freihandelsabkommen, zeigt es schon, dass da eben auch Defizite waren, Georgien mehr in Richtung EU, auch im ökonomischen Sinne, zu integrieren. Und kann man kritisch fragen, okay, was sollen sie denn exportieren? Sie haben vor allen Dingen landwirtschaftliche Sachen und wir wissen, wie die EU protektionistisch agiert, gerade im landwirtschaftlichen Bereich. Aber das sind ja trotzdem Fakten, die darf man eben nicht vom Tisch wischen, sondern die sind eben da und unterscheiden Georgien eben auch von anderen Ländern wie der Ukraine und Moldau, von vielen anderen Sachen auch, aber auch im ökonomischen Sinne. Das wollte ich doch noch mal sagen.
Ja, wie ich dich verstanden hatte, Diana, hattest du auch sagen wollen, dass in der gesellschaftlichen Stimmung momentan diese bestehenden wirtschaftlichen Abhängigkeiten und Beziehungen nicht so stark vorkommen. Vielleicht ist es die Politik oder die Rhetorik der Regierung. Und deshalb wollte ich nochmal nachfragen, was du aus gesellschaftlicher Sicht, wenn du auch sagst, 40% für georgischer Traum ist vermutlich aus der Luft gegriffen oder ist zu hoch. Was sind denn andere noch gesellschaftliche Linien, die du erkennst? Julia sprach auf die traditionellen Werte an. Die nennen sich vielleicht auch immer schnell und die sind ja auch in der Rhetorik von Parteien gut unterzubringen. Das kennen wir auch aus anderen Ländern. Aber wie viel steckt dahinter und wie wichtig ist das momentan? Also es ist ja vielleicht jetzt nicht die Argumentation, die wir auch wieder jetzt im gesellschaftlichen oder auch im Diskurs vielleicht der breiteren Gesellschaft sehen.
Trotz der wachsenden Protestbewegung wird ein Teil der Gesellschaft, wie ich jetzt vorhin auch erwähnt habe, durch Desinformation auch beeinflusst. Und vor allem staatlich kontrollierte Medien und religiöse Akteure stellen die Proteste als Bedrohung für die nationale Sicherheit und soziale Ordnung dar. Und Medien, die vom georgischen Traum oder religiösen Kreisen beeinflusst sind, stellen die Demonstranten auch als Unruhestifter dar, die das Land destabilisieren wollen. Ich habe auch Beobachtungen in sozialen Medien auch gemacht, wo einige religiöse Vertreter auch in Sonntagsgottesdiensten und oder über soziale Medien eine verzerrte Sicht zum Beispiel der Proteste auch verbreiten, die nicht nur den Status quo, sondern auch die traditionellen Werte gefährden. Das ist so ein verbreitetes Narrativ auch. Und damit tragen sie auch zur Spaltung der Gesellschaft bei, insbesondere unter religiös orientierten Bevölkerungsgruppen. Und die sind auch nicht wenig, auch nicht viel, ja, aber trotzdem. Und diese unterschiedliche Bewertung der politischen Situation erschwert natürlich auch die politische Kommunikation und zeigt, wie sehr unterschiedliche Narrative die Gesellschaft auch spalten können.
Wir sollten noch mal kurz auf die Proteste und die Protestbewegung an sich schauen. Diana, du hattest am Anfang gesagt, dass wirklich eine Bürger-Bürgerinnen-Bewegung entstanden ist. Das ist ja mehr als eine parteipolitische Opposition, die demokratische Opposition im Parlament. Und zu Protesten, das wissen wir aus der vergleichenden Protestforschung, gehören ja immer ganz verschiedene Akteure und Akteurinnen. Dazu gehören aktivistische Netzwerke, dazu gehören die man häufig als Ordinary Citizens bezeichnet, die einfach aus der Mitte der Gesellschaft dann dabei sind und kommen. Aber es gehören auch parteipolitische Akteure mit dazu, organisierte Zivilgesellschaft, aber auch nicht organisierte Zivilgesellschaft. Wo sind wir in Georgien jetzt angekommen? Also es gibt erstaunlicherweise über Proteste oder bei Protesten, die immer natürlich ihre Spezifika haben, doch so Muster, dass es in Wellen verschiedener Akteure zusammenkommen, Protestkoalitionen bilden, dann eventuell auch wieder zerfallen oder das übergreifende Framing funktioniert oder auch nicht funktioniert. Wo meinst du, sind wir angekommen in Georgien?
Ja, also die Proteste sind breit aufgestellt. Also das sind auch Oppositionsparteien, unterstützen auch politisch, aber wirken oft fragmentiert auch in diesen ganzen Bewegungen. Zivilgesellschaft, sondern NGOs, Jugend, Berufsgruppen mobilisieren sich dann unter sich und koordinieren sich auch unabhängig. Bürger sind das ganz normale, wie Studierende, Arbeitende und die auch dann unabhängig beteiligt sind. Sie bilden sozusagen auch Protestkoalitionen zu einem sozusagen gemeinsamen Ziel und ihre Handlungsanforderungen sind so Demokratie und Menschenrechte, Widerstand gegen Repression und Autoritarismus, Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit, europäische Integration und vor allem Neuwahlen, Förderung. Und ich würde sagen auch, dass die Zivilgesellschaft sich verändert in diesen ganzen Prozessen. Das heißt, dass der Widerstand wächst und bringt neue Bewegungen hervor, entstehen neue politische Gruppen, wie jetzt zum Beispiel die Bewegung für soziale Demokratie, setzt sich für soziale Gerechtigkeit ein oder gesellschaftliche Versammlungen entstehen. Das ist auch so eine Organisation, die dient als Brücke zwischen Bevölkerung und Politik und vertritt Bürgerinteressen. Genau diese Prozesse oder Entwicklungen können auch tiefgreifende gesellschaftliche und politische Veränderungen anstoßen. Und vor allem, ich sehe das jetzt so ein Erfolg von diesen Protesten, dass schon die politische Kultur im Wandel ist und so ein neues politisches Bewusstsein entsteht. Nicht nur politisches, sondern auch zivilgesellschaftliches Bewusstsein.
An euch beide die Frage, kann man diese Proteste oder sollte man sie auch vergleichend betrachten? Das kann man ja aus verschiedenen Perspektiven sich überlegen. Zum Beispiel benutzen die Protestierenden selbst Vergleiche, zum Beispiel zu den Protestzyklen in der Ukraine, zu Belarus, zu Serbien oder eben auch aus der Forschung drauf blickend, wo sehen wir Vergleiche, Ähnlichkeiten, vielleicht aber auch neue Dinge. Mir kommt es so vor, dass es im Repertoire der Proteste Innovationen gibt, die durchaus spezifisch und anders sind.
Ja, die Protestbewegung in Georgien weist sowohl Ähnlichkeiten auch Unterschiede zu den Ereignissen jetzt zum Beispiel in der Ukraine, Belarus und Serbien auf. In der Ukraine führten auch hier die Unterbrechung des EU-Integrationsprozesses und manipulierende Wahlen zu Protesten, anders als in der Ukraine hängen, aber die Proteste in Georgien jedoch eng mit der gefälschten Parlamentswahlen zusammen, was sie den Protesten in Belarus ähnlicher macht. In Belarus könnte das Lukaschenko-Regime Streiks verhindern und die Bewegung unterdrücken. Im Gegensatz dazu führten die Proteste in Serbien auch mit Unterstützung von Landwirten und Schulen zu Lahmlegung der Hauptstadt und dem Rücktritt des Premierministers. Ähnlich wie in Serbien und der Ukraine sind in Georgien die treibenden Kräfte der Proteste nicht politische Parteien, sondern die jungen Menschen und die Zivilgesellschaft. Und ein zentrales Merkmal der georgischen Protestbewegung ist ihre dezentrale Struktur. Aber im Gegensatz zu anderen Bewegungen, die oft von einer charismatischen Führung oder einer politischen Partei getragen werden, ist die georgische Bewegung von einer breiten Bevölkerung unterstützt. Und diese dezentrale Organisation macht sie flexibler und widerstandsfähiger gegenüber Repressionen, erschwert jedoch die Kohärenz und strategische Ausrichtung. Dennoch zeigt die Bewegung bereits, dass sie ein klares Ziel verfolgt, Netzwerke aufbaut und mit anderen Gruppen zusammenarbeitet, um Unterstützung zu gewinnen und ihre Wirkung zu verstärken.
Abschließend die Frage an euch beide, wie es weitergehen kann, auch angesichts der neuen oder neueren geopolitischen Lage. Was ist eure Prognose? Gehen die Proteste weiter, auch aus Sicht der Protestierenden? Kommt zu wenig Unterstützung des Westens oder, wenn es den Westen noch nicht mehr gibt, der EU? Was können die Proteste unter den jetzigen Umständen erreichen? Wie sehe auch ein Erfolg der Protestierenden aus?
Also vielleicht fange ich ganz kurz an und dann übergebe ich weiter an Diana. Also nur noch mal so grundsätzlich, und das spannt vielleicht auch mal den Bogen zu deiner ersten Frage an mich, inwiefern man Georgien schon als Autokratie bezeichnen kann. Weil das, was wir sehen, ist, wenn in autoritären Gesellschaften Mobilisierung stattfindet, und das haben wir in Belarus gesehen und auch in Russland, dann führt das eigentlich eher zu mehr Repression und und nicht so zur Demokratisierung. Und das ist genau so ein bisschen der Punkt. Ich meine, so wo Georgien so am Scheideweg ist, wir wissen noch nicht genau, ne? Also die Regierung antwortet mit unglaublichen Repressionen und das nimmt ja auch zu, das ist heftig und gleichzeitig, und die Anna hat es erwähnt, bleibt die Mobilisierung erstmal bestehen. Und für mich, weil du auch nach einer Rolle externer Akteure gefragt hast, für mich ist wirklich entscheidend, ob diese Mobilisierung aus eigenen Kräften aufrechterhalten werden kann, weil von außen wird nicht viel kommen. So traurig es ist und so dramatisch es ist und auch so sehr das ein strategischer Fehler ist, auch aus unserem eigenen Interesse heraus, unser meine ich jetzt EU-Interesse, aber ich sehe es nicht, weil die EU bislang sehr uneins agiert hat und auch nicht entschieden genug aufgrund der üblichen Verdächtigen zum Teil, ne, Ungarn, Slowakei, und deshalb sind viele, sage ich mal, Initiativen, was so das Einfrieren von Vermögen und viel härtere Sanktionen, auch was Einreise angeht von georgischen Eliten, sind es eben so nicht gekommen, sondern wir haben halt bislang die Aussetzung des Visa-Liberalisierungsverfahrens für Inhaber georgischer Diplomatenpässe. Und da gibt's aber weiterhin auch noch viele Schlupflöcher, weil die ja auch zwei Pässe haben, nicht nur ihren Diplomatenpass, ne? Also das wird ja auch innerhalb Georgiens auch sehr kritisch diskutiert. Und dann hat die EU angekündigt, die Gelder für Georgien eben vorzuenthalten und eben stattdessen nicht der Regierung zu geben, sondern eher zivilgesellschaftlichen Organisationen und unabhängigen Medien. Aber wir sehen, also das ist jetzt Stand Januar 2025, ich konnte jetzt keine aktuelleren Zahlen finden in Vorbereitung auf den Podcast, dass von den 121 Millionen Euro bislang eben nur 6,5 Millionen umgewidmet worden sind für die zivilgesellschaftlichen Organisationen und unabhängigen Medien, und weitere 7 Millionen sind wohl in Vorbereitung, dass die freigegeben werden, alles mit dem Ziel der Desinformation auch durch den georgischen Traum da entgegenzuwirken. Aber das ist zu wenig und das ist viel zu langsam. Und jetzt durch die ganze geopolitische Großwetterlage, du hast es am Anfang beschrieben, tritt natürlich Georgien auch vollkommen in den Hintergrund und wird vergessen. Und das ist dramatisch für das Land selbst, aber auch aus einer strategischen Überlegung heraus, weil Georgien sowohl für die EU eben ein wichtiges Transitland ist, Europa, Asien, mittlerer Korridor, aber eben auch für Russland in Richtung Iran. Und das tritt in den Hintergrund und wird nicht gesehen. Und es hängt aus meiner Sicht daher leider fast ausschließlich aktuell davon ab, ob die Georgier selbst dieses Mobilisierungsniveau aufrechterhalten können.
Vielleicht noch kurz ergänzen, darüber haben wir gar nicht gesprochen, zur Einordnung, dass die Regierung unter georgischer Traum verkündet hat, die Beitrittsgespräche mit der EU abzubrechen und zu pausieren. Man ist sich nicht ganz klar, wann es wieder losgehen kann. Trotzdem stehen da so Daten wie bis 2030 könnte es trotzdem klappen mit dem Beitritt. Also die Rhetorik ist widersprüchlich, aber das ist natürlich auch einer dieser Momente gewesen, der die Proteste weiter befeuert hat. Diana, ist dein Blick vielleicht auf die Gesellschaft, aus der Gesellschaft herausblickend, optimistischer als der von Julia?
Ja, ich denke schon. Es wird allgemein erwartet, dass Neuwahlen stattfinden werden, unabhängig davon, ob die georgische Traum dies befürwortet oder nicht. Und es ist auch durchaus denkbar, dass georgische Traum selbst die Wahlen ansetzt, da in Krisenzeiten wie der aktuellen oft keine anderen Optionen verbleiben. Und Georgien ist seit 4 Monaten weitgehend international isoliert, abgesehen von einigen Staaten, die aus ideologischen Gründen Unterstützung leisten. Aber letztendlich gibt es nur 2 mögliche Auswege aus dieser Situation aus meiner Sicht. Entweder der vollständige Sturz des aktuellen Regimes oder die Ansetzung von Neuwahlen durch den georgischen Traum selbst. Und ich sehe in ganzen diesen, wie vorhin auch ich auch gesagt habe, schon einen ganz wichtigen Erfolg, dass im Wandel dieser politischen Kultur und dass die Menschen mehr Einfluss auf das Geschehen, Geschehnisse nehmen wollen.
Euch beiden herzlichen Dank. Wir setzen in dieser Diskussion heute hier erstmal einen Schlusspunkt, bleiben aber in unserer Forschung, in eurer Forschung auf jeden Fall am Thema dran und werden darauf zurückkommen. Vielen Dank, Diana Bogusvili und Julia Langbein, und auch vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank auch.
Ja, vielen Dank.